heute nicht. Jens, komm, sei so gut. Bitte übernimm du heute mal das gut gelaunte Intro. Bei mir sitzt der Stachel noch zu tief.
Oh je, armer Nils. Na gut. Hallo und herzlich willkommen zum Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass du, lieber Nils, auch mit am Start bist. Hallo Nils.
Na, hallo Jens.
Nach all dem, was gestern in der Allianz Arena passiert ist, Mensch, Mensch, Mensch.
Ja, war ein toller Abend.
Ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die Woche der Wahrheit des FC Bayern hat nach einem Sieg gegen PSG und einem Unentschieden gegen Dortmund gestern ein dramatisches Ende im DFB-Pokal gefunden. Mhm. Die Bayern verlieren 0:1 gegen Leverkusen. Manuel Neuer sieht rot in der 17. Minute und der erste Titel für Vincent Kompany ist futsch.
Ja, ja. Ach, Freunde, ich habe gestern Abend schon gedacht, super, und jetzt noch im Stadionsprecher über diesen Scheiß reden. Es hat mir wirklich wehgetan gestern. Also, das ist ja nun mal so mit der Fanseele, gerade als Bayern-Fan, man ist verwöhnt und gestern, das war so ein Spiel, es hat mir körperliche Schmerzen bereitet und ich bin mit einem richtig beschissenen Gefühl ins Bett gegangen, weil es natürlich maximal unglücklich ist. Neuer sieht in knapp 700 Spielen das erste Mal die rote Karte. Und nach einer Viertelstunde, dann war natürlich klar, das wird super schwer. Ich hatte vorher schon kein gutes Gefühl. Ich habe vorher schon, wenn ich gestern hätte Geld setzen müssen, ich hätte es nicht auf Bayern gesetzt. Mein Bauchgefühl hat mir schon gesagt, dass das nicht gut ausgeht. Und dann kam es auch so. Und trotzdem muss man ja sagen, die Bayern haben auch in Unterzahl eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Also sie war nicht die schlechtere Mannschaft, würde ich sagen.
Nee, ich finde, die Bayern sind auch super reingekommen ins Spiel. Ja. Also sie haben schon auch gezeigt, wer Herr im Hause ist, gut die erste Chance hatte, dann wird's. Ja. Da muss er eigentlich schon das 1-0 machen, bevor dann die Szene mit Neuer kommt. Genau. Sag doch mal, wie hast du die Szene gesehen?
Das Lustige ist, als dieses Foul passiert ist, ich habe überhaupt nicht im ersten Moment dran gedacht, dass es ja auch Rot geben könnte. Mhm. Also ich habe schon gedacht, oh. Ja. Aber als der dann die rote Karte gezeigt hat, habe ich gedacht, ach du Scheiße.
Ja, ja. Und du warst nicht der Einzige, der überrascht war. Also Wolf-Christoph Fuß, der das ja für Sky moderiert hat, der sagte auch, ja, jetzt kriegt Neuer dann die gelbe Karte. Nee, er kriegt rot. Ja. Und ich war auch ein bisschen überrascht. Aber natürlich, wenn man sich die Szene dann nochmal und nochmal anschaut, dann ist es ein klares Foul. Mhm. Er geht, natürlich will er irgendwie an den Ball, aber er hat ein falsches Timing. Ja. Und das muss man sagen, das zieht sich so ein bisschen durch die letzten anderthalb Jahre bei Neuer, dass er oft diese Situation, die er ja jahrelang sehr, sehr gut eingeschätzt hat, dass er da jetzt mittlerweile immer mal wieder auch ein falsches Timing hat. Ja. Und dann hast du natürlich auch mit Frimpong einen Spieler, der wahnsinnig schnell ist. Mhm. Gut, klar.
Ich habe halt irgendwie gedacht, da sind doch noch drei Bayern-Spieler drumherum, vor allem Leimer ist ja nah dran. Und ich dachte dann, kann man das so sehen, quasi letzter Mann mäßig oder nicht? Aber also wir haben gestern schon hitzig diskutiert, aber die meisten Fußballexperten sind sich ja einig, ist eine klare rote Karte. Man kann sich da auch nicht beschweren, aber trotzdem war es erstmal ein Schock, muss ich sagen. Absolut. Und dann trotzdem haben die Bayern ja einige Chancen sich auch rausgespielt in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war halt insgesamt ein bisschen dünn, also wenig Torraumszenen auf beiden Seiten. Und dann kriegst du halt noch dieses 1-0, wo man einfach sagen muss, natürlich schlecht verteidigt. Also der Ball darf viel zu frei gespielt werden, in der Mitte viel zu frei geköpft werden.
Dass Grimaldo flanken kann, das sollte man mittlerweile auch wissen. Genau. Da muss man ein bisschen mehr Druck auf ihn ausüben. Ja. Ich glaube auch nur, um noch einmal auf diese Szene zu kommen, dass du das jetzt wahrscheinlich möglicherweise anders entscheidest als Schiedsrichter, wenn der Gegenspieler von Neuer nicht Frimpong ist. Weil du da ganz genau weißt, wenn der vorbei ist, dann hat der das Tempo und dann kommt der an diesen Ball und dann schiebt er den rein. Ja. Wäre das jetzt ein langsamerer Spieler gewesen, würde das Argument wahrscheinlich gelten, dass du sagen kannst, da sind ja noch mehr Bayern-Spieler dann dabei, aber ja, Frimpong ist ja halt einfach eine Rakete und der hätte den wahrscheinlich dann einfach ganz entspannt vorbeigelegt, wenn Neuer ihn nicht abgeräumt hätte.
Ja, tja, also schade ist es halt vor allem für Kompany, finde ich, mir tut es natürlich auch für die Mannschaft leid, das x-te Mal jetzt in Folge früh im Pokal ausgeschieden und wie du es gesagt hast, damit ist einer der Titel einfach schon weg und ich meine, klar, Meisterschaft
haben sie ja schon.
Uli Hoeneß ist ja schon zusagen.
Haben sie ja schon, von daher schon
besprochen. Champions League, muss man ja sein, ist unwahrscheinlich. Und demnach kannst du maximal eigentlich noch einen Titel dieses Jahr holen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Und ich habe dann auch die Interviews mir danach noch angeschaut. Also Kompany gewohnt ruhig, was ich wieder sehr gut und professionell fand. Er hat auch ganz klar unterschieden zwischen, ja klar, super schade, aber er hat der Mannschaft natürlich keinen Vorwurf gemacht und hat auch gesagt, die haben Charakter gezeigt, die haben leidenschaftlich gespielt und genau so war es ja auch. Also das finde ich auch gut, dass er diese Unterscheidung macht und jetzt nicht da eskaliert. Und natürlich hat er auch nicht Neuer angegriffen, einen so gestandenen Spieler, der so oft dir den Arsch gerettet hat, ja, den führst du dann natürlich medial auch nicht vor, nee, auch wenn es klar ist, dass das ein Fehler von ihm war. Spannend fand ich Max Eberl im Interview. Der hat dann danach irgendwie die Frage in dieser Pressezone bekommen von wegen, ja, was muss man denn machen, um diese Spitzenspiele gegen die wirklichen Top-Teams zu gewinnen? Und er ist dann quasi gleich so dazwischen, er war wirklich geladen, hat gesagt, das ist die völlig falsche Frage jetzt hier an dieser Stelle. Wir haben mit einem Mann weniger gespielt, das haben alle gesehen. Und dann hat der Journalist quasi weiter drauf insistiert und hat Eberl dann einfach nur gesagt, ja, ich weiß, dass sie das immer alles sehr kritisch sehen, aber ist mir scheißegal. Mhm. Also da hast du schon gesehen, Eberl war richtig angefressen. Ja, und ja, ja. Eberl wird das auch so sehen, dass die Mannschaft es gut gemacht hat für die Umstände und trotzdem bleibt unterm Strich, es ist ein Titel weg. Und das haben sich die Bayern anders vorgestellt, gerade weil sie natürlich in den letzten Wochen, wir erinnern uns an die 7 Spiele in Folge ohne Gegentor, sehr gut performt haben. Aber das war ein super entscheidendes Spiel. Und da hat es halt, tja, nicht gereicht.
Ja, ich glaube, das 5. Mal jetzt, dass sie nicht im Finale stehen oder nicht den Titel holen im DFB-Pokal. Und das ist ja eigentlich so ein Titel, da sagt man immer, der ist am einfachsten zu gewinnen. Aber da tun sich die Bayern jetzt schon seit Jahren schwer. Ich fand, ich habe auch Max Eberl ein bisschen gelesen. Ich fand interessant, was Manuel Neuer gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ja, zu seiner Szene, ja, Frimpong hätte, ja, das dankend angenommen.
Ach ja, das habe ich gar nicht gelesen.
Okay. Ich habe es heute Morgen im Kicker gelesen. Ja, er hätte das ja auch dankend angenommen.
Was soll er machen? Er wird weggecheckt. Also.
Aber wirklich, ja, er haut ihn da um. Also da hätte ich mir von Manuel Neuer, er hat zwar gesagt, ja gut, das kann man so entscheiden und wir müssen mit dieser Entscheidung leben, aber er hätte das ja auch dankend angenommen. Mhm. Und das hat mich ein bisschen erinnert an eine Szene, am vergangenen Wochenende gegen Dortmund, als Herr Süle vor dem Ausgleichstreffer der Bayern am Kopf getroffen wurde. Mhm. Und dann hat ja hinterher Vincent Kompany in der Pressekonferenz dann irgendwie gesagt, ja, natürlich versucht man dann als Spieler irgendwie alles rauszuholen und bleibt auch liegen, dass möglicherweise dann das Spiel auch unterbrochen wird, weil das ja bei Kopfverletzungen dann so passieren muss, dass der Schiedsrichter unterbricht. Da, finde ich, haben sie beide... Ah, da hätten sie ein bisschen anders reagieren können.
Nein. Also ich sagte, der Kompany hat das schon mit so einem Augenzwinker gemacht. Er hat ja als erstes gesagt zum Süle, ich hoffe, es geht ihm gut. Und hat dabei aber auch ein bisschen süffisant
gelächelt.
Genau. Und es ist halt klar, ja, bei Kopfverletzungen muss das Spiel unterbrochen werden, aber einen Ball ins Gesicht zu bekommen, bedeutet halt nicht automatisch eine Kopfverletzung.
Ja, aber, und
das
ja,
hat er halt auch gesagt.
Aber man weiß es in dem
Moment nicht. Also... Dieser Check ist für mich schon noch eine Nummer krasser. Was mich ein bisschen gestört hat beim Neuer-Interview, was er direkt dann nach dem Spiel bei der ARD gegeben hat. Er hat das versucht so ein bisschen zu erklären, war auch relativ kurz angebunden. Du hast auch gemerkt, er ist angefressen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass er eigentlich als allererstes sagt, sorry.
Ja.
Sorry Jungs, war mein Bock, tut mir echt leid und das muss ich natürlich auf meine Kappe nehmen. Er hat jetzt keine explizite Frage dazu bekommen, aber ich glaube, ich hätte an seiner Stelle, unabhängig davon, was mir für Fragen gestellt werden, gesagt, ich muss erstmal sagen, tut mir leid.
Ja.
Und er hat auch, ich habe es an anderer Stelle gelesen, in der Kabine sich natürlich entschuldigt und schon auf dem Platz irgendwie, aber ich hätte das an seiner Stelle einfach auch nochmal öffentlich gesagt, weil ich meine, es ist Fakt, dass diese Aktion das Spiel absolut geprägt hat. Mhm. Und da, finde ich, kann man auch als Manuel Neuer und gerade als gestandener Profi auch einfach sagen, mein Ding, sorry.
Ist aber nicht seine Stärke.
Nee,
das
stimmt.
Kann ich mich nicht daran erinnern, dass er das in der Vergangenheit jemals mal getan hat. Ja. Also auch bei klaren Fehlern, jetzt auch gegen Real Madrid in der Champions League Halbfinale vergangene Saison oder sowas. Also so dieses, das war mein Ding, das war mein Bock, das war scheiße jetzt hier. Oh, 3 Liegestützen. das war scheiße jetzt hier, mein Fehler, sorry.
Das kann er nicht so gut. Er ist dann immer ein bisschen kurz angebunden und ein bisschen pissig in den Interviews, wenn er auf seine Fehler angesprochen wird. Und das haben wir ja nun auch öfter schon erwähnt, aber wir wiederholen es gerne an dieser Stelle, weil wir ein Kommunikationspodcast sind. Es ist ein Zeichen von Stärke, sich auch Schwächen mal einzugestehen. Und wenn man Fehler gemacht hat, was absolut menschlich ist, darf man das eben auch zugeben und dann eben auch einfach mal sagen, sorry. Aber gut, komm. Lass uns einen Strich drunter machen. Wir gucken mal, wie sich das Ganze auswirkt. Also ich glaube nicht, dass jetzt das für Kompanie wirklich was bedeutet, außer dass halt ein Titel weg ist. Aber die Bayern werden jetzt natürlich mit absoluter Vehemenz versuchen, die Bundesliga zu gewinnen und natürlich in der Champions League auch gut zu performen.
Ja,
ja gut, aber trotzdem, der Titel ist weg. Ach, okay, komm, dann kommen wir von den Bayern zu einem anderen Top-Team der Liga, bei dem es aktuell auch nicht so richtig läuft.
Ich wollte gerade sagen, vermeintliches Top-Team.
Genau, genau. RB Leipzig. Leipzigs Ansprüche und auch die des Hauptsponsors Red Bull sind, muss man sagen, kilometerweit von der Wirklichkeit zurzeit entfernt. Also die Sachsen haben jetzt 5 der vergangenen 6 Spiele verloren, jetzt zuletzt 1:5 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, eine richtige Klatsche. Mhm. Und Leipzig steht zwar noch auf dem 4. Platz in der Liga und man muss ihnen natürlich auch zugestehen, dass sie wirklich extrem viele Verletzte haben. Das hilft natürlich auch nicht und trotzdem darf sich Marco Rose wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel erlauben. Und gerade jetzt steht das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt an und wir wissen, die sind gerade richtig gut drauf.
Richtig heiß, ja.
Bayern Jäger Nummer 1 und da stellt sich natürlich die Frage, die ich dir direkt stelle, Jens.
Bitte.
Ist das Pokalspiel heute Abend schon das Endspiel für Rose?
Ich würde sagen, es hängt ein bisschen davon ab, wie es läuft. Also ich glaube, noch so ein Spiel wie gegen Wolfsburg wirst du dir als Marco Rose und überhaupt als Red Bull Leipzig nicht erlauben können. Mhm. Und wenn das ähnlich losgeht wie jetzt auch gegen Wolfsburg, da haben sie nach 16 Minuten 3-0 hinten gelegen. Ja. Teilweise Slapstick da hinten, also wie die verteidigt haben, das geht halt überhaupt nicht. Und ja, wenn das ähnlich läuft, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann das letzte Spiel für Marco Rose war. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es dir am Wochenende auch schon per WhatsApp geschickt. So, wir haben für den Podcast diese Woche auf jeden Fall RB-Thema, weil Rose fliegt. Mhm. Ich bin schon davon ausgegangen, dass er das 5-1 gegen Wolfsburg nicht in Anführungszeichen überlebt. Ne? Also immer noch Fußball, wir bleiben ganz entspannt. Aber Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, hat sich ja vor ihn gestellt oder hat ihm den Rücken gestärkt, je nachdem, wie man es sagen möchte, und hat gesagt, nee, wir gehen auf jeden Fall auch mit Marco Rose. Er ist unser Trainer, hat er gesagt. Und damit war klar, sie halten an ihm zumindest für dieses DFB-Pokalspiel fest.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ja, ich fand diese Formulierung aber interessant.
Ja, ja.
Er ist unser Trainer, das hat er an dem Spieltag gegen Wolfsburg gesagt. Er hat aber nicht gesagt, er bleibt unser Trainer. Ja. Ne? Also da gibt's schon auch noch einen Unterschied. Ich glaube auch, dieses Spiel heute Abend wird extrem wichtig, weil es wahrscheinlich die letzte realistische Titelchance für RB in dieser Saison ist. Also Liga halte ich für unwahrscheinlich. Mhm. Da gibt's andere, die jetzt eben besser performen. Champions League war absolute Grütze bislang. Die haben alle Spiele verloren. Ja. Also das heißt, da können sie auf jeden Fall nichts mehr holen. Und ich glaube, auch Rose weiß, dass er langsam liefern muss. Also ich fand's interessant, er ist bei der PK vor dem Spiel jetzt schon positiv geblieben, also er hat es versucht, ich habe mal ein Zitat rausgesucht, er sagt, wir haben gegen Frankfurt wieder die Chance auf ein Erfolgserlebnis und das ist das, was wir brauchen für unser Gefühl und um alles ein Stück weit zu beruhigen. Das können nur wir schaffen. Unsere Situation können nur wir ändern. Dafür brauchen wir die richtige Haltung und müssen trotzdem positiv sein. Mhm. Aber er sagt auch, ich als Cheftrainer eines ambitionierten Bundesligisten brauche Ergebnisse. Und wenn es dann so läuft, wie es im Moment läuft, dann kann es auch mal sein, dass es um dich herum explodiert.
Mhm.
Was sagst du denn so zu seiner, ich sag jetzt mal, kommunikativen Strategie? Also auch wenn er jetzt darauf hinweist, dass es schwierig werden könnte, dieses positiv bleiben, wie siehst du das?
Ich glaube, das ist für ihn jetzt der einzige Weg, weil das auch der Marco-Rose-Weg ist. Mhm. Er ist ein kommunikativer Trainer. Das hat er im Rahmen der PK auch immer wieder betont, dass er da gemeinsam auch mit der Mannschaft in einem Boot sitzt und dass sie nur gemeinsam auch den Karren aus dem Dreck ziehen können. Ja. Und dass er von Seiten des Trainerteams und er, dass die alles dafür tun, um diese Sache zu verändern. Du hast eben die Verletzten angesprochen. Auch immer wieder gucken, welches Puzzlestück bricht uns wieder weg? Wo müssen wir jemanden neuen reinbringen? Also er hat deutlich gemacht, dass er mit dem Trainerteam alles dafür tut, um eben diese Ergebnisse wieder zu erzielen, dass er aber auch die Mannschaft also natürlich in die Pflicht nimmt, um zu sagen, wir können das nur gemeinsam schaffen. Jeder Einzelne muss jetzt hier was tun. Von daher finde ich schon, dass es zu seiner Art und Weise passt, nämlich erstmal auch grundsätzlich positiv an solche Dinge ranzugehen. Mhm. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie auf dieser Pressekonferenz ja irgendwie ein gebrochener Mann sitzt. Nee, oder genau. So. Na, er war schon selbstbewusst und er sagte auch, wissen Sie, in dieser Situation, in der wir jetzt stecken, wenn jetzt hier irgendjemand anderes reinkommt, dann ist es vielleicht ein anderes Gesicht und der hat vielleicht eine andere Ansprache, aber der würde jetzt auch nicht sofort alles ändern können und alles wäre sofort positiv. Deswegen glaubt er auch, dass er auch der Richtige ist, jetzt irgendwie diesen Turnaround zu schaffen. Ja.
Und spannend fand ich auch, dass er jetzt Eintracht Frankfurt so ein bisschen die Favoritenrolle zuschiebt. Ja, ja, ja. Das war auch cool. Und Dino Topmöller, Trainer von Frankfurt, wurde darauf auch angesprochen und er hat sinngemäß dann geantwortet, dass er nicht so viel drauf gibt, was die Trainerkollegen sagen. Er schaut sich lieber die Wettquoten an und da sieht es nämlich nicht so ganz eindeutig aus, dass jetzt Frankfurt der Favorit ist. Die wollen natürlich diese Rolle nicht haben, aber ich glaube, das macht Rose insofern auch ganz geschickt, weil er natürlich auch, und da können wir die Parallele zum Bayern-Spiel auch ziehen, mit der du kriegst eine rote Karte und dann kann das natürlich so eine jetzt erst recht, jetzt müssen wir zusammenhalten Mentalität hervorrufen und ich glaube, genau die versucht Rose auch zu erzeugen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, Leute, jetzt können wir fast nur noch gewinnen, so ist es nicht, er versucht dieses Gefühl ein bisschen zu erwecken und das finde ich interessant, dass er das macht.
Mhm. So ein bisschen haben wir das ja auch vor der Saison angesprochen. Ich hatte Leipzig ja sogar auf Platz 2 der Tabelle getippt für diese Saison. Und da habe ich ja schon gesagt, ja, sie haben die Mannschaft zusammengehalten. Sie haben eigentlich bis auf Dani Olmo jetzt keinen Leistungsträger verloren. Und trotzdem sind ihnen natürlich wahnsinnig viele durch Verletzungen jetzt weggebrochen. Ja. Also so ein David Raum, der über links eine sehr, sehr, sehr starke vergangene Saison gespielt hat, ja dann auch Maxi Mittelstädt bei der EM auch abgelöst hat und dann auch Stammspieler, glaube ich, nach dem dritten Spiel war für Deutschland dann auch. Der hat eine super Leistung gebracht, Xavi Simmons und so weiter. Also es sind halt auch einfach Spieler, die ihnen jetzt fehlen. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie die verkauft, aber die sind jetzt trotzdem eben nicht verfügbar. Ja. Und von daher muss man schon sagen, der Kader ist relativ klein, er ist relativ dünn. Und wenn dann so 2, 3, 4 Spieler fehlen, dann wird es für Leipzig auch eng. Šeško funktioniert im Moment vorne gar nicht. Also Openda ist der Einzige, der da oben, der da vorne performt im Moment. Paulsen wieder verletzt und so weiter. Also sie haben schon viele Probleme. Und ich glaube, dass das auch im Moment eingerechnet wird und dass ihm das auch gut geschrieben wird, dass
sollte er im Moment auch nicht so viel kann. Ne? Also, und ich glaube, das ist, um auch da nochmal den Querverweis zu gestern zu machen, du musst das natürlich bei der Leistung mit einbeziehen, wie einfach die Umstände sind. Am Ende bleiben trotzdem die Ergebnisse stehen und ich glaube, man hat da auch nicht unendlich Kredit als Trainer, aber natürlich musst du das in die Bewertung mit einbeziehen, wenn da fast eine halbe Mannschaft verletzt ist.
Ja.
Und trotzdem glaube ich, dass ein Oliver Minzlaff ähnlich wie ein Max Eberl ein bisschen angesäuert ist, weil der hat ja nun eigentlich ganz andere Ambitionen und auch öffentlich ausgegeben.
Ja, ja. Er hat ja im September, war es glaube ich, ein Kicker-Interview gegeben, wo er gesagt hat, wir müssen da sein, wenn die Bayern schwächeln und wir waren es bisher nicht.
Ja.
Also klar haben sie jetzt den einen oder anderen Titel im DFB-Pokal und im Supercup geholt, aber Minzlaff will diesen deutschen Meistertitel und das haben sie bisher nicht geschafft. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr, sehr interessante Situation bei RB. Denn wir wissen ja alle, im Januar beginnt Jürgen Klopp als Head of alles.
Head of Universe. The Universe.
Der neue Hero von Red Bull. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt auch im Moment versuchen, dass Marco Rose irgendwie bis zur Winterpause im Amt bleibt. Um einfach dann noch zu sagen, okay, wir möchten das dann in aller Ruhe dann im großen Gremium, also das heißt mit dem neuen Gott, dann auch besprechen. Und was passiert? Wir wissen ja auch, dass Marco Rose und Jürgen Klopp eine Vergangenheit haben. Ja. Also wer weiß, was da jetzt hinten dran schon besprochen wird. Ist natürlich alles Mutmaßung, aber kann natürlich auch sein, dass jetzt Jürgen von hinten schon sagt, hey, bleib mal ruhig, ne? Der Marco kriegt das hin.
Ja.
Ja, das ist mein Buddy und ab Januar bin ich ja dann auch noch ein bisschen dabei und dann machen wir das schon irgendwie.
Und ich glaube, da hilft es halt total, dass diese Position, die jetzt mit Jürgen Klopp besetzt wurde, eben nicht mit jemandem aus der Wirtschaft besetzt wurde, sondern mit einem ehemaligen Trainer, der natürlich genau weiß, wie es läuft. Genau. Und der hat natürlich im Zweifel mehr Verständnis als ein Ökonom für die Situation, in der Rose sich gerade befindet.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, auch wenn er erst am 1. Januar anfängt, Man redet ja miteinander. Das, ja. Und der Jürgen wird bestimmt nicht sagen, ich gucke mir keine Spiele von RB an bis zum 1. Januar. Ja. Der wird das alles verfolgen und wird da nah dran sein. Und der wird mit Minzlaff auch sprechen und wird da sicherlich auch schon irgendwie Einfluss ausüben.
Und wir erinnern uns mal an seine letzte Dortmund-Saison von Jürgen Klopp. Da war er nach der Hinrunde 17.
Ja, genau.
Ist am Ende noch in die Champions League gekommen, ja. Aber auch in diesem Moment hat der Verein an ihm festgehalten. Ja. Und auch bei Liverpool im ersten Jahr ist er, glaube ich, Sechster oder sowas geworden. Also da hat es auch ein bisschen gedauert, bis er dann wirklich auch die Titel geholt hat. Also von daher, Jürgen Klopp weiß ja auch selbst, wie es ist, wenn man als Trainer vom Verein auch das Vertrauen nochmal auch über so eine kritische Phase hinaus ausgesprochen bekommt. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, wenn er jetzt mit dem Olli spricht, wovon ich einfach ausgehe, genau wie du auch, dass er schon auch sagt, bleib mal ruhig. Ja. Lass das mal alles im Winter analysieren. Und wenn wir alle zusammen mit Marco Rose und alle, die da was zu sagen haben, dann entscheiden, das funktioniert nicht, weil Marco nicht gut genug ist. Mhm. Gut, dann müssen sie als RB diesen Trainer entlassen. Aber ich glaube, das wollen sie noch in Ruhe mal besprechen.
Was glaubst du denn, wie es heute Abend ausgeht?
Ich glaube, dass das Spiel eigentlich Eintracht Frankfurt so in die Karten spielt. Also das alles, ich glaube schon, dass RB vorhat, den Fans zu zeigen, wir wollen. Mm. Und ich glaube nicht, obwohl Marco Rose das ja schon gesagt hat, es geht auch um defensive Stabilität, auch bei uns. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich jetzt irgendwie 80 Minuten da hinten reinstellen und hoffen auf einen Konter. Und wenn Leipzig das Spiel in die Hand nimmt, ist das natürlich was der Eintracht massiv in die Karten spielt, wie du als Bayern-Fan ja weißt. Also dann ist ja Etikette und Mamusch, dann bekommen sie genau diese Räume, die sie brauchen. Von daher, ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr enge Nummer und ich könnte mir vorstellen, dass Frankfurt das entweder nach Verlängerung oder im Elfmeterschießen, aber dass die das ziehen. Oh, mein Lieblingsbegriff. Das Spiel ziehen.
Also ich bin auch gespannt. Ich finde es super schwer zu sagen in dem Falle, weil ich mir schon auch vorstellen kann, dass es für Leipzig einfach der perfekte Moment wäre, um jetzt wieder den Turnaround zu schaffen.
Den Bock umzustoßen.
3 Euro bitte. Aber wir lassen uns mal überraschen. Und ich würde auch sagen, wir beteiligen uns jetzt an dieser Stelle nicht an etwaigen Trainerspekulationen. Roger Schmidt wird schon gehandelt. Und ach, habe ich gar keinen Bock drauf, irgendwie da jetzt drüber zu reden. Wir gucken mal. Wir wissen alle, er hat eine RB-Vergangenheit.
Genau. Und davon gibt es aber auch sehr, sehr viele. Und auch Marco Rose hat selbst eine RB-Vergangenheit, bevor er, also von daher. Ja.
Wir wünschen es einfach dem Rose. Also ich muss wirklich sagen, ich fände es schön, wenn sie noch ein bisschen Geduld haben, wenn das heute kein völliges Desaster wird. Irgendwann hast du als Verein natürlich keine Möglichkeit mehr. Dann musst du Konsequenzen ziehen. Aber ich hoffe einfach, dass sie nicht in die Situation kommen. Das heißt, jetzt das ein oder andere Erfolgserlebnis. Ja. Mal schauen.
Jetzt Frankfurt am Wochenende, dann in Kiel.
Ja.
So, das ist natürlich dann auch nochmal so ein Spiel. Wenn
das musst du halt gewinnen.
Kiel musst du gewinnen oder musst zumindest eine super Leistung bringen und es muss dann irgendwie Himmel und Hölle zusammenkommen, dass du das nicht gewinnst oder sowas. Aber da musst du ein Ergebnis erzielen und glaube ich auch. Und ich würde es mir auch wünschen. Ich finde Marco Rose super. Ich mochte den hier zu seiner Mainzer Zeit schon und ich habe viele Sympathien für ihn und würde mir wünschen, dass das auch klappt. Und dass man wirklich auch mal zeigt, man kann auch durch schwierige Phasen mit einem guten Trainer gehen und kann danach wieder erfolgreich sein. Ja. So dieses Hire and Fire, was ja doch relativ häufig so passiert, dass einfach ist mal 3 Spiele oder 4 Spiele kein Erfolg da, dann muss der Trainer gehen oder so. Ach, ich würde mir wünschen, wenn RB hier vielleicht mal ein anderes Zeichen setzt und sagt, nee, wir wissen, was er kann, wir halten an ihm fest. Und dann läuft das auch wieder.
Und vor allem auch einfach realistisch die Gesamtsituation beurteilen. Also wenn du jetzt das mal vergleichst, ein Unternehmen, das wirtschaftet nicht gut, hat ein schlechtes Quartal, aber vielleicht eben auch, weil es eine weltweite Wirtschaftskrise gibt, ist es auch völlig sinnlos jetzt zu sagen, wir schmeißen jetzt irgendwie komplett den Vorstand raus, weil die es irgendwie vermasselt haben. Mhm. Du musst eben die Umstände einfach mit einbeziehen. Und wenn du halt so viele Verletzte hast, ist das ein Fakt. So.
Ja.
Ich fände es auch gut, wenn sie cool bleiben. Aber Jens, du wolltest ja noch ein bisschen heute auch über die Premier League sprechen. Auch da tut sich ja ein bisschen was.
Ja, denn du hast eben von einem schlechten Quartal gesprochen in einem Unternehmen. Manchester City hat im Moment einen ganz schlechten November. Oder sie hatten einen ganz schlechten November. Sie haben nämlich im kompletten November kein einziges Pflichtspiel gewonnen.
Krass.
Und Das ist schon bemerkenswert. Ja, wir erinnern uns an Pep Guardiola, den Fußballgott, den Trainergott überhaupt, der ja auch wahnsinnig viel in den vergangenen Jahren bewegt und gewonnen hat seit seiner Zeit bei Barcelona, bei Bayern München und jetzt bei Manchester City. Und im Moment geht er durch seine schwerste Phase, die man so haben kann als Trainer, glaube ich.
Ja. Und um nur mal ein paar Erfolge zu nennen, die er da gefeiert hat. Punkteschnitt von 2,33 Punkten in 490 Partien mit City. 19 Titel gewonnen, darunter 6 der 10 englischen Meisterschaften in der Historie des Clubs und natürlich auch die Champions League 2023. Also der Mann war maximal erfolgreich.
Unfassbar.
Ja. Und es wurde ja immer wieder gesprochen, wie lang bleibt er, wann hört er auf, und er hat ja immer auch ein bisschen damit kokettiert. Im Mai hat er selbst noch gesagt, die Realität ist, dass ich einem Abschied näher bin als einem Verbleib. Aber jetzt hat er ja doch verlängert.
Ja, er hat bis 2027 verlängert. Sein Vertrag wäre jetzt eigentlich am Ende der Saison 2025 ausgelaufen und wurde natürlich im vergangenen Jahr da auch relativ häufig drauf angesprochen, weil eben Jürgen Klopp natürlich im Winter seinen Abschied angekündigt hat. Mhm. Und Jürgen Klopp und Pep Guardiola sind ja ähnlich lang bei ihren Vereinen auch tätig. Und da wurde natürlich Pep auch immer drauf angesprochen, so der Jürgen geht, wie lang bleibst denn du noch? Mhm. Und man hatte schon auch das Gefühl, dass Pep sich auch nochmal was anderes vorstellen könnte, als jetzt wirklich jeden Tag auf dem Trainingsplatz zu stehen bei Manchester City. Und von daher kam es schon auch überraschend, dass er jetzt auch im November dann selbst so angekündigt hat, ja, wir sind wieder in Verhandlungen, und ein paar Tage später wurde ja dann auch bekannt gegeben, dass er eben seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat. Ja.
Und interessant ist halt, dass dann eigentlich in diese Phase jetzt diese vielen schlechten Spiele irgendwie fallen. Ja. Also es gab viele Niederlagen. Jetzt am 23. November war das City zu Hause 4-0 gegen Tottenham verloren. Mhm. Und Pep sagt dann nach dem Spiel: Nach 8 Jahren hier wusste ich, dass wir früher oder später abstürzen würden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir 3 Premier League in Serie verlieren, aber wir waren vorher immer wieder und wieder unglaublich konstant. Die Realität ist allerdings, dass so etwas im Fußball und im Leben passiert. Mhm. Und dann gab es kurz danach Champions League Spiel, 3-0 geführt gegen Rotterdam und dann nur 3-3 am Ende gespielt. Also auch das wieder so ein Nackenschlag.
Ja.
Und danach sagt Pep: Wir haben in letzter Zeit viele Spiele verloren, wir sind zerbrechlich und natürlich brauchen wir einen Sieg. Und er sagt auch: Wir waren nicht in der Lage, die letzten Minuten zu kontrollieren.
Unfassbar, ne? Das sind so Worte, die man eigentlich nicht mit Manchester City zusammenbringt. Ja. Wir waren nicht in der Lage, ein Spiel zu kontrollieren, weil das ist ja eigentlich seine Spielweise. Das ist auch sein System, was er damals bei Barcelona schon eingeführt hat, bei den Bayern weitergeführt hat und bei Manchester City in den vergangenen Jahren ja, konnte man ja fast sagen, perfektioniert hat. Mhm. Also wie die Mannschaften dominiert haben, wie sie gepresst haben, die Bälle ganz hoch wieder zurückgewonnen haben, um dann vorne schnell zuzuschlagen, das ist schon fantastisch gewesen. Ja. Und das ist schon verrückt, dass man im Moment so das Gefühl hat, sie haben keine Kontrolle über diese Spiele.
Ja. Und auch zerbrechlich, ne? Das ist auch ein interessantes Adjektiv in dem Zusammenhang. So, und dann gab es jetzt noch an der Anfield Road gegen Liverpool wiederum kein besonders gutes Spiel.
Ja.
So, und Pep glaubt aber trotzdem, dass er den Bock noch umstoßen kann.
Kostet das jetzt auch nochmal 3 Euro?
Glaube, ja,
oder du hättest mich zitieren müssen.
Jede Scheißphrase kostet 3 Euro. Und er sagt nach dem Spiel: Wir müssen versuchen, Ergebnisse zu erzielen. Dann kommen einige Spieler zurück. Wir werden besser werden und vielleicht glauben wir dann auch wieder an den Titel. Es gibt viele Dinge, für die wir kämpfen, und wir werden es versuchen. Und spannend finde ich auch die Aussage: Der beste Weg, um durch diese Krise zu kommen, ist, die Realität zu akzeptieren. Und dann müssen wir eine Lösung finden, um mit diesen Spielern wieder Spiele zu gewinnen. Mhm. Ja, kann man so sagen, ne? Realität akzeptieren klingt schon mal relativ vernünftig.
Ja, wie so eine Art Reset, dass man einfach auch die Vergangenheit und die Erfolge mal ein bisschen außer Acht lässt.
Ja.
Also ich meine, das wird von außen niemand tun. Pep wird immer derjenige sein, der 6 der letzten 7 Titel in der Premier League gewonnen hat und die wahnsinnigen Erfolge, die City gefeiert hat, das wird immer mit reinzählen. Aber ich glaube, es geht jetzt auch um diesen Reset, vor allen Dingen mit der Mannschaft. Also dass man einfach sagt, okay, wir müssen jetzt wieder, wie es so schön heißt, die Basisarbeit machen. Also wir müssen die Basics wieder richtig machen, um einfach wieder so City zu werden, wie wir vielleicht in der Vergangenheit waren. Ja?
Aber das ist ja ein interessanter Punkt. Also gerade jetzt im Zuge dieser Vertragsverlängerung. Man hat ja auch immer das Gefühl, und du hast Jürgen Klopp vorher noch angesprochen bei Dortmund, so Trainer verbrauchen sich ja auch irgendwie mal. Und auch eine Art, mit der Mannschaft zu kommunizieren, kann sich, glaube ich, verbrauchen. Also bei einem Jürgen Klopp ist es vielleicht dieses Emotionale, wir sind nicht dabei, aber wir mutmaßen jetzt einfach mal dieses immer wieder Anpeitschen, dass du dann als Spieler irgendwann sagst, yo,
Junge, ist gut.
Genau, ich brauche mal einen anderen Input. Und Pep wird ja nun immer als der sehr akribische dargestellt. Vielleicht geht auch sowas den Spielern dann irgendwann auf den Wecker. Also war dann diese Vertragsverlängerung im Nachhinein vielleicht für Manchester City sogar der falsche Schritt?
Ja, erinnere dich mal an das Gespräch, was wir vor einigen Wochen mit Marc Apfel geführt haben, dem Gründer der Trainer Academy Trainer. Für alle, die es noch nicht gehört haben, unbedingt reinhören.
Sehr, sehr geile spannend. Folge, ja.
Und Marc hatte damals gesagt, dass er der Meinung sogar war, dass Jürgen Klopp ein Jahr zu spät Liverpool verlassen hätte. Mhm. Dass er eigentlich diesen Schritt schon hätte etwas früher machen müssen.
Ja.
Und ja, ich finde auch, dass es möglich sein kann, dass so diese Konstellation aus Pep und vielen Spielern, die ja auch schon lang dabei sind, dass es sich irgendwann abnutzen kann. Wer es noch nicht geschaut hat, es gibt bei Amazon Prime diese All-or-Nothing-Dokumentationen und eine gibt es eben auch, oder zwei sogar mittlerweile schon, von Manchester City. Nee, eine gibt es bei Amazon, eine bei Netflix. Mhm. Schaut da mal rein und da kann man wirklich mal schauen, wie Pep arbeitet. Und genau das, was du eben angesprochen hast, dieses Akribische, dass quasi jeder Ball, jeder Zentimeter, wie du den annimmst, das muss so laufen, dass du dann optimal wieder in deine Offensivaktion reinkommst und so weiter. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass du so einem 100-Millionen-Mann wie einem Jack Grealish, der jetzt auch die Premier League und die Champions League gewonnen hat, dass der irgendwann sagt, boah, Trainer, ich weiß doch, wie ich diesen scheiß Ball annehmen muss. Mhm. Also, dass es schon auch Spieler gibt, die vielleicht ein bisschen müde sind von diesem stetigen, wir müssen uns weiterentwickeln, wir müssen weiterarbeiten und so weiter. Und dazu kommt natürlich auch, dass so die ein oder andere Spieler-Koryphäe, die er ja auch in seinem Team hat, so ein Kevin De Bruyne oder auch ein Kyle Walker, dass sie jetzt auch mittlerweile in ein Alter kommen, wo sie eben ja nicht mehr auf so ganz hohem Niveau spielen. Also ja, vielleicht hat sich Pep ein bisschen abgenutzt, vielleicht hat aber auch City verpasst, den Umbruch früher einzuleiten.
Und was ist mit Haaland los? Also der ist so gut in die Saison gestartet. Am Anfang hat er reihenweise Buden gemacht und in den letzten 8 Spielen nur 2-mal getroffen. Mhm. Ist ja auch extrem untypisch für ihn.
Ja, also es ist nicht untypisch, dass er relativ wenig am Ball ist. Mhm. Das war ja nämlich in den vergangenen Spielen dann Tottenham, Rotterdam habe ich gesehen und auch Liverpool. Er nimmt nicht wirklich am Spiel teil, sondern der geht dann da auch manchmal raus mit 20, 25, 30 Ballkontakten, hat aber 3 Buden gemacht und das ist alles cool. Ja. Er ist nicht so perfekt ins Spiel eingebunden und das ist, glaube ich, das Problem, dass es irgendwo in der Offensive hakt. Sie kriegen Haaland nicht gut in die Position, sie kriegen aber die komplette Offensivreihe nicht in gute Abschlusspositionen. Also ein Phil Foden hat noch kein Tor gemacht, ein Grealish hat noch kein Tor gemacht, ein Savinho hat noch kein Tor gemacht, ich glaube, ein Jeremy Doku hat noch kein Tor gemacht. Also das heißt, wir haben jetzt Mitte November und quasi die komplette Offensivreihe hat noch nicht getroffen in diesem Jahr. Der zweitbeste Torschütze nach Haaland ist Guardiol, Innenverteidiger. Mm. Also du merkst auch schon, sie kommen vorne nicht so in diese Situationen rein und das bedeutet, sie kriegen auch Haaland nicht so ins Spiel. Und ja, Haaland, irgendwann können wir mal in Ruhe auch über die Stürmer sprechen, aber ich finde auch nicht, dass Haaland ein absoluter Top-Top-Top-Stürmer ist. Natürlich hat er die Quoten eines absoluten Top-Top-Top-Spielers, aber der Typ ist 2,50 Meter groß, der kann nicht köpfen, der kann mit seinem rechten Fuß maximal einigermaßen gerade stehen, er hat eigentlich nur einen linken Fuß und Tempo und seinen Körper, so seine Wucht. Aber wenn ich das zum Beispiel mit einem Lewandowski vergleiche, der ja alles mitbringt, oder auch wegen mir einem Harry Kane, der auch all-around ein viel, viel besserer Spieler ist. Und da ist, Haaland ist technisch zu schwach. Und deswegen bringt er sich und die Mannschaft dann auch nicht weiter, gerade wenn die vielleicht im Moment nicht so auf ihrem allerbesten Niveau spielen.
Du hast das Spiel gegen Liverpool ja gesehen, hast du gesagt, da gab es doch noch eine relativ interessante, ich nenne es mal Auseinandersetzung zwischen Guardiola und den Liverpool-Fans. Oh, was war da denn los?
Ja, die Liverpool-Fans haben, es stand 2-0 kurz vor Ende und dann haben die Liverpool-Fans gesungen, you're getting sacked in the morning, also morgen fliegst du raus in Richtung Pep. Man muss dazu sagen, dieser Shout oder dieses Gesinge, das macht man schon auf der Insel. Mhm. Also nach klaren Ergebnissen, gerade auch vielleicht von einem Gegentrainer, der ein bisschen in der Kritik steht, dann ist das eigentlich dieser Schlachtruf, der ist da gang und gäbe. Und ja, die Liverpool-Fans haben ein bisschen in Richtung Pep gesungen. Und wie hat Pep reagiert? Er hat mit einem süffisanten Lächeln eine 6 in Richtung der Fans gezeigt, die für seine 6 Titel stehen.
Ja, schöne Reaktion. Ja. Finde ich auf jeden Fall gut, dass er da reagiert. Er müsste ja gar nicht reagieren, aber ist ja irgendwie eine sympathische Art und Weise.
Das ist, finde ich, total interessant, weil ich habe jetzt so das ein oder andere Mal auch gehört, warum reagiert er da überhaupt? Warum lässt er sich auf dieses Niveau herab? Du sagst jetzt, du findest es gut. Warum?
Weil ich finde, man muss sich nicht jeden Scheiß gefallen lassen, sagen wir es mal so. Wir sagen ja auch in unseren Medientrainings beispielsweise, wenn Journalisten unverschämt werden und einem Fragen stellen, die sich, ich sag mal, nicht gehören, dass man da Kontra gibt und dass man nicht alles über sich ergehen lässt. Das ist natürlich jetzt nochmal eine bisschen andere Situation, weil hier natürlich das Verhältnis ganz anders ist. Also das ist ja jetzt quasi kein Augenhöhe-Verhältnis, wenn Fangesänge gegen einen Trainer, ich sag gar nicht, wer da über wem steht oder nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht Augenhöhe.
Ja.
Und dann finde ich schon, dass das ja quasi sympathisch ist, darauf auch ein bisschen einzugehen. Also er sagt ja quasi, ich höre euch.
Ja, ja, ist schon klar.
Und ich habe trotzdem noch einen für euch und erinnere euch mal ganz kurz dran, was ich hier geleistet habe und dass es so einfach nicht ist. Ich finde es auf jeden Fall nicht unsympathisch und ich finde es auch nicht unsouverän. Ich habe jetzt seinen Gesichtsausdruck da nicht gesehen, aber wenn du sagst, er hat dabei auch irgendwie
ein bisschen gelächelt,
dann finde ich, kann man das auf jeden Fall machen.
Ja, ich finde es auch eigentlich ein gutes Zeichen in Richtung seiner Spieler. Oder in Richtung auch seiner Fans und seines Vereins nach dem Motto, ich lasse hier auch nicht alles über mich ergehen, sondern ich bin kämpferisch.
Genau.
Ich weiß, was wir können, was wir eigentlich können und ich bin so ein guter Trainer, das kriegen wir auch wieder hin.
Genau.
Ich kann das schon nachvollziehen, warum er das gemacht hat und ich finde es auch gut, dass er darauf reagiert hat. Erinnert an eine Szene aus dem Frühjahr 2017. Mhm. Damals hat José Mourinho, unser Freund, einmal eine ähnliche Geste in Richtung des Publikums gemacht. Mhm. Damals ist er als Trainer von Manchester United zu Chelsea gekommen, zurückgekehrt. Und da wird er ja als oder wurde er bis zu dem Zeitpunkt als absoluter Trainergott verehrt, weil er eben Mitte der 2000er Jahre da auch ein paar Titel geholt hat. Und da musste er Schmähgesänge ertragen und wurde auch als Judas bezeichnet. Und da hat er dann 3 Finger in die Höhe gestreckt und hat damit gezeigt, hey, ich habe hier 3 Titel gewonnen mit euch, mit Chelsea. Also bis hier jemand kommt, der einen vierten Titel vielleicht gewinnt oder 4 Titel gewinnt, da bin ich ja wohl der Gott hier für euch. Ähnliche Geste. Ja. Meinst du, dass Pep das bewusst war, dass Mourinho sowas gemacht hat?
Ich denke schon, dass er das mitbekommen hat.
Das würde ja jetzt fast Guardiola und Mourinho auf eine Ebene heben, so diese beiden Erzfeinde, die ja unterschiedlicher nicht sein können und auch nicht sein wollen.
Ja.
Ist ja schon jetzt eine Ebene.
Es kommt immer darauf an, finde ich auch, mit welchem Vibe du so eine Geste auch rüberbringst. Und wie gesagt, wenn das eher so einen spielerischen Charakter hat und von wegen, ihr neckt mich ein bisschen, ich neck ein bisschen zurück, finde ich so oder so legitim. Und Guardiola hat natürlich auch immer wahrscheinlich mitbekommen, was bei Mourinho los war. Deswegen kennt er diese Geste bestimmt. Vielleicht ist ihm das deshalb ja auch eingefallen, dass man auf diese Art und Weise drauf reagieren kann.
Gut möglich, ja. Dann lass uns noch ein bisschen zumindest auch über den Gegner von City vom vergangenen Sonntag sprechen, über Liverpool, denn da ist die Stimmung besser,
würde ich sagen. Sollte sie sein, wenn man auf die Tabelle guckt. Ja. Also es ist Wahnsinn, wenn man sich das anschaut. Liverpool jetzt 34 Punkte und danach Arsenal und Chelsea mit 25 Punkten, also 9 Punkte schon weg. Und das ohne Jürgen Klopp, meine Güte.
Vielleicht kann man ja auch gerade sagen, dass wegen Jürgen Klopp nicht mehr da.
Maybe. Genau. Ja, auf jeden Fall haben sie diesen Abschied ja gut verkraftet und besser, als es ja einige gemutmaßt haben. Ne?
Ja, definitiv. Ich meine, es gab auch ja einige Beispiele, wie das in der Vergangenheit bei großen Clubs eben gerade nicht funktioniert hat. Ein Arsene Wenger, der bei Arsenal nach vielen, vielen Jahren gegangen ist und danach ist ja auch die Mannschaft oder das ganze Team und man kann ja schon sagen, der ganze Verein erstmal in so ein Loch gefallen bei Manchester United. Die versuchen immer noch die Lücke zu schließen, die Sir Alex Ferguson da hinterlassen hat, als er 2013 aufgehört hat. Also von daher, es gibt ja schon viele Beispiele, wo das nicht funktioniert hat und bei Liverpool ist es anders. Mhm. Ja.
Und trotzdem ist ja nicht alles eitel Sonnenschein bei Liverpool und das liegt vor allem an drei Personalien, denn die Verträge von Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk und Mo Salah laufen am Ende der Saison aus und wenn die nicht verlängert werden, verlieren sie drei absolute Leistungsträger und das auch noch ablösefrei.
Ja.
Also die haben ein bisschen was zu tun.
Ja, und das wird auch so langsam zum Thema. Ich glaube, dass Trent in die vergangenen zwei Jahre ein bisschen Problem hatte, weil er nicht so performt hat, wie er das hätte machen können. Mhm. Jetzt hört man, dass das Real irgendwie an ihm dran ist und ich könnte mir vorstellen, der schaut sich im Moment ganz genau an, wie es so läuft bei Liverpool. Mhm. Sind wir eine europäische Spitzenmannschaft? Dann muss ich nicht woanders hingehen, dann kann ich hier zur Legende werden. Wenn dieser Switch zu Arne Slot eben nicht funktioniert, dann halte ich mir alle Optionen offen. Virgil van Dijk natürlich ein absoluter Eckpfeiler da hinten in der Innenverteidigung. Ja, und Mo Salah, der macht sogar ein bisschen Stress im Moment.
Ja. Ja, das ist besonders interessant. Er hat sich jetzt mehrfach zu Wort gemeldet und er ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er jetzt in Interviews besonders offensiv sich äußert. Und er hat das jetzt eigentlich gleich zweimal gemacht. Also es war, glaube ich, im Spiel gegen Southampton, ne? Nach diesem Spiel hat er auch zwei Treffer gemacht und danach sagte er, ich bin wahrscheinlich eher weg, als dass ich bleibe. Das ist schon mal ein Fund und er sagt, wir haben fast Dezember und ich habe noch keine Angebote erhalten, im Verein zu bleiben. Ich bin schon seit vielen Jahren im Verein, es gibt keinen Club wie diesen, aber am Ende liegt es nicht in meiner Hand.
Ja, ja.
Okay, also finde ich auch interessant, dass ihm Liverpool dann ja offensichtlich noch kein Angebot vorgelegt hat.
Ja, also wirklich total spannend und der hat ja dann nochmal nachgelegt nach dem Spiel gegen Manchester City. Er sagte, ehrlich gesagt war es in meinem Kopf, dass ich heute wahrscheinlich mein letztes Heimspiel für Liverpool gegen City spiele. Es war unglaublich, ich genieße jede Sekunde hier, hoffentlich gewinnen wir einfach die Liga und sehen dann, was passiert. Das sind schon deutliche Signale, die er da in Richtung Liverpool auch aussendet.
Ja, definitiv, kann man nicht anders deuten und wenn er auch sagt, er genießt jede Sekunde und so weiter, es gibt keinen Club wie diesen, also das ist ja ein eindeutiges Bekenntnis auch zu Liverpool und dem steht halt gegenüber, dass er ja durch diese öffentlichen Aussagen offensichtlich einfach Druck auf die Vereinsführung ausüben möchte und ihnen klar signalisiert, macht mir bitte ein Angebot, ich bleibe gerne. Mhm. Und anders kann man das ja eigentlich gar nicht interpretieren, würde ich sagen.
Ja, und also so richtig kann ich das Zögern von Liverpool da auch nicht nachvollziehen, weil das ist ja auch Kommunikation. Das sendet ja auch ein Signal in Richtung Mo Salah aus. Also wir können ja mal, ich habe mal die Statistiken ein bisschen rausgesucht. 369 Spiele hat er für Liverpool gemacht. Mhm. 224 Tore erzielt und 100 Assists.
Wahnsinn.
Eine absolute Wahnsinnsquote. Ja. Und klar ist er jetzt 32. Er verdient roundabout laut Forbes 35 Millionen US-Dollar pro Saison. Ist okay, glaube ich, kann man,
ist okay.
Wie sagt Marcel Reif immer so schön, bei Reif ist live, kann man zweimal warm von essen am Tag und kriegt nochmal irgendwie von Sponsoren so ungefähr 18 Millionen Euro. Also ihm geht's schon gut. Und das ist natürlich jetzt so genau die Frage. Und an dieser Stelle stehen ja die Bayern auch häufig. 32, gestandener Spieler, absolute Koryphäe auch für den Verein. Was machst du? Wie viele Jahre gibst du ihm? Kannst du ihm überhaupt noch mal auf die kommenden zwei, drei Jahre einen Vertrag zu diesen Konditionen anbieten? Das ist ja schon ein Thema, das ist schon ein Dilemma, in dem man auch steckt.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, noch performt er ja auf einem hohen Level.
Absolut,
ja. Also wenn man da Anzeichen für sehen würde, dass es jetzt langsam bergab geht und er wirklich den Zenit überschritten hat, dann könnte ich das auch nachvollziehen. Aber also ich sag mal, zwei Jahre kannst du dem doch auf jeden Fall noch Vertrag geben. Mhm. Und klar, ich meine, bei den Bayern wird ja auch immer diskutiert, auch wenn jetzt mit Leistungsträgern verlängert werden soll, dass das dann möglicherweise zu verringerten Konditionen der Fall ist. Und das ist natürlich die Frage, ob er bereit wäre, da auf Gehalt zu verzichten. und dann vielleicht nur noch einmal am Tag warm essen kann. Aber eigentlich sollte er ein bisschen was zurückgelegt haben, dass er das möglicherweise auch übersteht.
Sollte man mit 53 Millionen im Jahr durchaus hinkriegen.
Maybe, ja, genau. Ja, mal gucken, ob da was passiert. Aber es wäre Liverpool eigentlich zu empfehlen, ihn jetzt nicht gehen zu lassen, weil ansonsten musst du ja andere Top-Leute holen, die wahrscheinlich auch nicht umsonst zu haben sind.
Ja, und sie haben in den vergangenen Jahren ja schon auch den ein oder anderen Stürmer dazu geholt und es trifft halt keiner so konsistent wie Salah. Ja, ja. Also sie haben ja einige Stürmer da vorne drin, Gakpo, Diogo Jota, Darwin Núñez und Luis Diaz und die kommen noch nicht mal annähernd an seine Quoten ran. Also von daher, Ausnahmespieler.
Ausnahmespieler, Jens, haben wir noch was? Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter für heute, oder?
Strich drunter unter einen Ausnahme-Podcast.
Genau, sehr gut. Ich gehe nach Hause und weine noch ein bisschen weiter, verdaue das Spiel von gestern. Freue mich sehr auf heute Abend, bin super gespannt, was das gibt bei Leipzig und Frankfurt. Ja. Mal schauen. Wir werden es auf jeden Fall auswerten, wenn wir uns nochmal hören. So langsam steht ja Weihnachten an, Jens. Wir müssen mal gucken, wie viele Folgen wir dieses Jahr jetzt hier noch auf die Straße bringen. Ne?
Ja, wir gucken von Folge zu Folge.
Genau. Ja, wir wollen, wie gesagt, wir wollen natürlich auch Themen haben, die sich anbieten, aber wir versprechen zumindest mal, dass wir uns mindestens einmal dieses Jahr noch hören, oder?
Auf jeden Fall, ja, klar. So,
alles klar. Freunde, dann in diesem Sinne, bleibt besinnlich, bleibt friedlich, bleibt fröhlich, anders als ich, und bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.